unsere guten Eigenschaften, die wir haben, die lassen sich so schwer verkaufen und fallen so wenig auf. Unsere Aufgabe ist es eben, trotzdem das immer wieder voranzustellen, dem Verbraucher, aber auch unseren direkten Kunden, den Abfüllern, immer wieder klarzumachen, wofür sind wir denn eigentlich gut.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Personalberater mit Leidenschaft für die Branche. Und in diesem Podcast sprechen wir über Menschen, Märkte und Management. Ob Einblicke in strategische Transformationsprozesse, Trends entlang der Wertschöpfungskette oder die Frage, wie Führung und Veränderung im Mittelstand gelingen, Inside Packaging hat den Anspruch, Klartext statt Schlagworte zu liefern. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Rolle von Verbänden in einer Branche, die sich im Wandel befindet, wie kaum eine andere. Die Verpackungsindustrie steht zwischen Innovationsdruck, regulatorischen Anforderungen und wachsendem gesellschaftlichem Erwartungsdruck. Wir wollen darüber sprechen, wie Verbände Orientierung geben, Wettbewerbsfähigkeit sichern und mittelständische Unternehmen auf diesem Weg unterstützen können. Kurz, welche Bedeutung organisierte Interessensvertretung in Zeiten der Transformation wirklich hat. Ich freue mich sehr, heute mit Carsten Hunger zu sprechen. Als Geschäftsführer des IPV, Industrieverband Papier- und Folienverpackung e.V., vertritt er die Interessen einer Branche, die so vielfältig ist wie ihre Materialien. Papier- und folienbasierte Verpackungen. Der IPV steht damit im Zentrum vieler aktueller Diskussionen, von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bis hin zu technologischer Innovation und politischer Regulierung. Mich interessiert in diesem Gespräch, wie sich diese Vielfalt bündeln lässt, welche Themen die Mitgliedsunternehmen aktuell am stärksten bewegen und welche Weichen jetzt gestellt werden müssen, damit die Verpackungsindustrie auch in Zukunft international wettbewerbsfähig bleibt. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über Verantwortung, Wandel, Verbandsarbeit als Erfolgsfaktor für den Mittelstand. Und in diesem Sinne sage ich herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Hunger, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen und dass ich bei Ihnen in Frankfurt zu Gast sein darf.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, Carsten Hunger, Geschäftsführer des Industrieverband Papier- und Folieverpackung. Nebenbei noch Geschäftsführer von aktuell 3 anderen Verbänden und zukünftig sogar 4 anderen Verbänden. Also mir wird nicht langweilig in meinem Job. Bin 40 Jahre, der Verband sitzt in Frankfurt, ich wohne im Taunus. Also der Weg ist dann doch manchmal ein bisschen länger ins Büro. Wir haben gerade schon kurz gesprochen, dass ich nicht immer im Büro bin, sondern auch ganz gerne mal im Homeoffice oder eben unterwegs auf Dienstreisen zu unseren Mitgliedsfirmen, zu Verbänden, Verbandstreffen bin. Also ja, das ist so
mein täglicher Job. Ja, man ist in der Funktion ja auch ein bisschen, ich sag mal, Handlungsreisender des Verbandes, den man vertritt. Von dem her kann ich mir vorstellen, Sie sind viel unterwegs. Ein Thema haben Sie schon angerissen. Sie sind heute nicht nur für einen Verband sozusagen zuständig, sondern für mehrere. Wir kommen später auf das Thema Verbandslandschaft in Deutschland noch ein bisschen genauer zu sprechen. Ich will ganz kurz nochmal bei dem IPV bleiben. Ich hatte mich in der Vorbereitung gefragt, Papier- und folienbasierte Verpackungen unter einem Dach in der öffentlichen Wahrnehmung wird häufig versucht, die beiden ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Ja, Papier ist dann gut und Plastik ist böse, sage ich mal ganz flapsig. Wie gelingt es denn, diese unterschiedlichen Materialklassen in einem Verband so zu vereinen, dass alle sich wohlfühlen?
Ich glaube, das ist so die ganz große Besonderheit dieses Verbandes, dass wir das in dem Bereich hinbekommen. Es klappt nicht immer, muss man auch offen zugeben. Es ist natürlich eine Herausforderung, diese beiden Materialfraktionen, die, wie schon gerade gesagt, in der Öffentlichkeit nicht nur ja, in Konkurrenz gesetzt werden, sondern auch absichtlich durch die einzelnen Mitgliedsfirmen auch sich selbst in Konkurrenz setzen zueinander. Also das macht nicht nur die Öffentlichkeit oder die Politik oder irgendjemand, sondern das machen auch die Firmen und Verbände selbst. Ja, und wir versuchen eben genau das nicht zu machen. Wir versuchen eben die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, weil es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten der beiden Materialfraktionen. Wir haben sinnvolle Einsatzfälle für beide Materialfraktionen. Und wenn es eben an manchen Stellen hakt, dann muss man über diese Themen sprechen und gegebenenfalls auch mal sagen, da bleiben wir halt unterschiedlicher Meinung, auch innerhalb des Verbandes. Da werden wir nie auf einen Konsens kommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber die Gemeinsamkeiten, die Sachen, die wir unbedingt gemeinsam machen wollen, die müssen wir auch vorantreiben und da müssen wir uns drauf fokussieren.
Können Sie vielleicht die Gelegenheit nutzen und auch am Anfang noch mal ein bisschen was zur Historie vom IPV sagen? Also wie kam das eigentlich, dass diese beiden Materialfraktionen am Ende sich entschieden haben, sage ich mal, sich in einem gemeinsamen Verband vertreten zu lassen? Wie ist da die Historie des IPV?
Die Historie ist eigentlich so, dass wir ja schon weit über 70 Jahre alt sind als Verband. Und ursprünglich war das ein reiner papierverarbeitender Verband. Also ganz am Anfang waren das viele, viele Unternehmen. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie viele in dem Verband drin waren. Heute sagt man ja, naja, wenn ein Verband mehr als 20 Mitglieder hat, ist das schon ganz gut. Früher waren das weit über 100 Mitglieder, die dabei waren. Und die haben halt alle Papier verarbeitet und alles war super, bis eben irgendwann das Thema Kunststoff aufkam. Nageln Sie mich nicht auf das Jahr fest. Irgendwann 70er Jahre kam eben das Thema, da ist ein neues Material, was sich super verarbeiten lässt, was viel günstiger ist. Und da haben sich eben diese papierverarbeitenden Firmen irgendwann dazu entschlossen, naja, macht vielleicht Sinn, auch noch eine Kunststoffsparte aufzumachen oder das Material mitzubenutzen, bevor wir eben vom Markt verschwinden. Damals war Kunststoff der heilige Gral und man hatte so ein bisschen auch das Papier schon totgesagt. Und man hat eben dann gesagt, okay, wir müssen uns da irgendwie mit drauf fokussieren. Ja, und so gab es eben diesen Moment, wo dann der Verband auch gesagt hat, okay, ihr verarbeitet zukünftig nicht nur Papier, sondern auch Kunststoff. Ja, dann lasst uns das doch mit in den Verband mit aufnehmen. Schauen uns die kunststoffverarbeitenden Sachen mit an. Die Themen nehmen wir mit auf. Oh, und seitdem in wechselnden Bezeichnungen, wir hießen, glaube ich, auch mal Papier- und Plastikverpackungen. Also da gab es ganz unterschiedliche Namen zwischendurch mal, bis wir jetzt zu dem bestehenden Namen gekommen sind. Aber wir versuchen es eben alles unter einem Dach mit zu haben.
Also spiegelt der Verband ein Stück weit so eine Evolution wider, wenn ich mal so sagen darf, wie sie wahrscheinlich auch viele ihrer Mitgliedsunternehmen bzw. die Industrie an sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchlaufen hat.
Exakt, die Wellenbewegungen haben wir mitgemacht und machen die auch weiterhin mit. Also es gibt ja schon so Wellenbewegungen, mal ist gerade wieder Papier absolut angesagt, dann ist wieder mal Kunststoff aufgrund von bestimmten Verbesserungen vorne dabei, also ja.
Vielen Dank, wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Person Carsten Hunger werfen. Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld, konnte rausfinden, ich hoffe, die Information stimmt, Sie haben ursprünglich mal Elektrotechnik studiert und dann auch eine ganze Weile im Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik tätig gewesen. Wie haben Sie denn den Aufstieg in die Verpackungsindustrie geschafft, Herr Hunger? Weil Sie scheinen ja demnach noch nicht immer ein Kind der Verpackungsindustrie gewesen zu sein.
Richtig. Ursprünglich war ich tatsächlich Elektrotechniker mit Herz und Seele. Also ich habe duales Studium gemacht, habe halt auch eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik gemacht nebenbei. Bin dann eben durch verschiedene Firmen in der Elektrotechnik gegangen und bin irgendwann beim Verband der Elektrotechnik gelandet, habe dort Normung gemacht, da schon nicht mehr ganz so tief in der reinen Elektrotechnik gesteckt, sondern eher tatsächlich mit Menschen gearbeitet. Und irgendwann kam, wie es so kommt manchmal, der Anruf des Headhunters, der dann gefragt hat, wir suchen jemanden, der entweder Ahnung von Verpackung hat oder von Verbandswesen. Er hat gesagt, also zu Verpackung habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Beim Verbandswesen kann man drüber reden. Ja, und dann durfte ich mich vorstellen und dann irgendwann wurde die Entscheidung getroffen, naja gut, die Experten für Verpackung, die haben wir ja eigentlich im Verband, das sind unsere Mitgliedsfirmen, die wissen von wirklich der Klein auf, was die Verpackung ausmacht, was die Probleme sind und so weiter. Dafür brauchen wir eigentlich keinen weiteren Experten unbedingt im Verband. Aber wir brauchen jemanden, der die Leute zusammenbringt und sie möglichst an einem Tisch zum Konsens bringt. Und das habe ich in der Normung ja gelernt. Genau das war dann meine Aufgabe, knapp 5 Jahre lang, ganz unterschiedliche Firmenvertreter, Behördenvertreter an einen Tisch zu bringen. Und am Ende sollen alle mit einem Konsens rausgehen, was schwierig genug auch damals schon war.
Vielen Dank. 2 Bemerkungen möchte ich dazu machen. Erstens zeigt das Beispiel, und das sage ich nicht ganz uneigennützig, es empfiehlt sich immer, den Anruf des Headhunters anzunehmen. Und das zweite Beispiel, vielleicht auch ein Learning für einige Ihrer Mitgliedsbetriebe. Branchenexpertise ist wichtig, aber nicht immer das allein glückselig Machende. Und Ihr Werdegang zeigt es ja offensichtlich wirklich ganz hervorragend. Vielen Dank. Wenn wir jetzt nochmal auf die Branche und die Unternehmen schauen, die Sie im Verband vertreten, Herr Hunger. Was sind denn da im Moment so die größten Herausforderungen? Und ich will die Frage ein bisschen weiterstellen, weil sonst sind wir gleich bei Herausforderungen, die wir vielleicht auch gar nicht so wirklich beeinflussen können. Ich sag mal Bürokratie, Energiekosten, da haben wir natürlich wenig Einfluss drauf, aber das sind natürlich Herausforderungen. Deswegen würde ich den Blick gerne darauf lenken, Herausforderungen, die aus Ihrer Sicht, auch aus Verbandssicht, aber eigentlich auch eine Chance für die Unternehmen darstellen. Was würde Ihnen diesbezüglich einfallen?
Das ist schwierig, tatsächlich. Also Herausforderungen, klar, Sie haben so ein paar schon genannt. Bürokratie ist immer ein Riesenthema. Sachen, wo die Herausforderung gleichzeitig eine Chance ist, sind natürlich Nischenthemen. Also Sachen, auf die sich bisher noch niemand so richtig fokussiert hat, wo man sagt, okay, da gibt's bis jetzt eine mehr schlecht als rechte Lösung dafür, wo man dann sagt, ah, okay, da kommt vielleicht eine Nische auf mich zu, auch gerade wenn es regulatorische Änderungen gibt. Es gibt Themen, wo man sagt einfach, das ist schon immer so verpackt gewesen. Und neuerdings gibt es eben dann eine Regulierung, die dann sagt, nee, aber so darf es zukünftig nicht mehr gemacht werden. So, und dann die Nische zu entdecken, so mit was könnte ich diese Lücke wieder auffüllen? Mit meinen Produkten? Brauchen wir eine neue Entwicklung dafür? Gibt es da schon vielleicht etwas? Und dann schnell darauf flexibel zu antworten, das ist, glaube ich, so die Herausforderung, die eine Chance bietet. Aber natürlich auch die Herausforderung, es kann ja auch mein Produkt betreffen, was verboten wird oder wo man zukünftig deutlich höhere Abgaben zahlen muss und was dann automatisch aufgrund der Wirtschaftlichkeit vom Markt verschwindet. Das ist Chance und Herausforderung gleichzeitig, das ist schwierig. Natürlich das andere Thema, Fachkräftemangel. Also da ist so ein Thema, natürlich jeder jammert darüber, jeder hat irgendwie dieses Problem, an Fachkräfte zu kommen, gerade junge Fachkräfte. Es gibt einen riesigen Run eben auf Fachkräfte und wir sind nun mal auch eine Nischenbranche. Da müssen wir uns immer so ein bisschen klar machen. Für uns selber sind wir natürlich wahnsinnig wichtig, aber wenn wir uns dann mal die Welt anschauen, die Wirtschaft anschauen, sind wir eben ein Nischenthema und wir müssen immer wieder den Leuten klar machen, warum ist es denn sinnvoll, in die Verpackungsbranche reinzugehen, warum ist es sinnvoll, da zu arbeiten, was bringt das Ganze? Und da ist auch wieder Herausforderung, wenn ich die nicht bekomme, habe ich ein Problem zukünftig, aber auch Chance, wenn man sagt, okay, wir sind nicht mehr die Branche, wie es vielleicht mal vor einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten war, so nach dem Motto, wir produzieren hier 10, 15 Jahre immer das Gleiche und alles läuft so wie gehabt, sondern heute sind wir derart im Wandel, dass man sagt, wir brauchen auch Leute, die mal out of the box denken und einfach auch mal was Neues sich ausdenken für bestimmte Verpackungen. Das könnte junge Leute dann doch wieder dazu bringen, sagen, ja, da will ich dann doch mit dran beteiligt sein, da will ich doch mithelfen, dass diese Branche oder diese Firma in die nächste Zukunft mitkommt.
Ich beobachte, dass es, ich sag mal, unterschiedliche Herausforderungen gibt. Die einen, die der einzelne Unternehmer, der Verband nur schwierig beeinflussen kann. Dazu gehört alles, was sich im politischen Raum abspielt. Natürlich sind die Verbände da aktiv, aber trotzdem sind die Einflussmöglichkeiten da deutlich begrenzter. Und dann gibt es die Themen, die Mitgliedsunternehmen sehr eigenständig bei sich vor Ort vielleicht auch angehen können. Dazu gehört wahrscheinlich auch ein Stück weit das Thema Fachkräftemangel, wo natürlich, da gibt es auch eine politische Komponente, Einwanderung, Zuwanderung, natürlich. In diesen Themen, die eher außerhalb des Einflussbereichs des einzelnen Unternehmens liegen, spielen die Verbände ja eine wichtige Rolle, weil sie die Meinung einer Branche, der Mitglieder, die sie vertreten, nach außen artikulieren. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Sie haben es in Ihrer Einleitung auch gesagt. Sie sind heute ja nicht mehr nur in Anführungsstrichen Geschäftsführer des IPV, sondern es kam zu Veränderungen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was die Veränderungen genau waren und vielleicht auch, was der Treiber für diese Veränderungen waren. Und dann wollen wir darauf basierend nur mal kurz anreißen, wie wir das mit der Verbandsarbeit so sehen und ob es vielleicht auch da noch Möglichkeiten gibt, dass die Verpackungsindustrie in ihrer Breite vielleicht auch etwas entschlossener nach außen auftreten kann.
Genau, also die Veränderung des Verbandswesens bei uns ist einfach die schon gewesen. Ich habe von meinem Vorgänger vor 8 Jahren jetzt schon 4 Verbände übernommen. Da gab es bei ihm schon in den Jahren davor deutliche Veränderungen. Also dieses, jeder kann das irgendwie für sich selber machen und jeder Verband kann einen eigenen Geschäftsführer haben. Das gibt's nicht mehr. Es gab deutliche Verringerungen in der Mitgliederanzahl. Es gibt einfach diese Firmen nicht mehr, entweder durch Konsolidierung, Zusammenschlüsse oder eben tatsächlich durch Insolvenz. Dadurch gibt es weniger Mitglieder und dann lässt sich auch so eine Geschäftsstelle gar nicht mehr finanzieren. Da gab es eben diese Zusammenschlüsse damals schon. Jetzt kommt noch dazu, es gibt natürlich auch rein generationenübergreifend jetzt die Notwendigkeit, Nachfolge zu finden. Das ist jetzt zukünftig das Thema. Also ich werde jetzt Ende Januar nächsten Jahres final einen weiteren Verband eben übernehmen, weil eben der Geschäftsführer von dem Verband auch in Rente geht und dann eben kein einzelner Nachfolger eingestellt wird, sondern eben in so eine gemeinschaftliche Geschäftsstelle geht. Und dann gab es eben dieses Jahr noch den Zusammenzug mit einem weiteren Verband hier, wo wir zwei Geschäftsstellen in ein Büro zusammengelegt haben, weil wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, innerhalb von Frankfurt zwei papierverarbeitende Verbände oder mehrere papierverarbeitende Verbände an zwei Standorten zu haben, sondern es macht vielleicht Sinn, in ein Büro zu ziehen, wo man sich auch mal an der Kaffeemaschine trifft, mal austauschen kann oder die Wege so kurz wie möglich hält, um da auch Synergieeffekte zu heben und zu sagen, die Themen haben wir aktuell, wie können wir die am besten zusammen bearbeiten, damit wir uns natürlich auch Zeit sparen, schneller sind, flexibler reagieren können und logischerweise zukünftig so eng wie möglich zusammenarbeiten können.
Wie schätzen Sie das jetzt, ich sag mal, gesamtindustriell ein? Sehen Sie da die Offenheit, dass auch andere Verbände diesem Beispiel folgen könnten? Oder ist da auch schon noch viel Besitzstandsdenken, möchte ich es mal nennen, da, wo die Verbände sagen, ja, aber wenn wir da jetzt mitmachen, dann werden wir gar nicht mehr so wirklich gesehen und gehört. Und wie begegnet man solchen Ängsten vielleicht auch auf Verbandsebene?
Die Ängste sind natürlich da. Das kann man nicht abstreiten. Man hat sich natürlich auch ein bisschen eingerichtet. Über Jahrzehnte hinweg hat das ja alles funktioniert. Und wenn man dann sagt, naja, wir legen uns zusammen mit einem anderen Verband, ist dann natürlich die Angst groß, dass man sagt, okay, der andere Verband ist vielleicht ein Stück größer. Werden meine Interessen überhaupt dann noch vertreten? Geht das unter? Und ist verständlich. Dieser ganzen Sache begegnet man natürlich nur damit, dass man sagt, es wird nicht untergehen. Sie werden weiterhin selbst sichtbar sein und wir werden auch weiterhin eigene Treffen veranstalten. So passiert es ja auch bei uns. Wir haben aktuell ja schon 4 Verbände und werden dann einen 5. Verband noch haben. Und trotzdem gibt es jeweils noch einzelne Sitzungen für jeden einzelnen Verband, weil die natürlich dann doch einzelne Themen auch haben, die sie selbst betreffen. Aber zukünftig wird natürlich irgendwann mal denkbar sein müssen, dass man die Stimmen auch sammelt und sagt, okay, wir haben die kritische Größe an einer Industrie unterschritten, um in der Politik gut gehört zu werden. Wir müssen die wieder überschreiten, indem wir uns eben die Kräfte bündeln. Das kann einerseits eben durch Zusammenlegung von Geschäftsstellen sein, wo man dann sagt, okay, wir arbeiten besser zusammen und machen dann bei gemeinsamem Schreiben eben alle unser Logo drunter. Und ganz in die Zukunft gesehen, vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann mal, ein Logo drunter zu setzen und da sind wir dann, können wir dazu schreiben, unsere Branche hat so und so viel 1000 Mitarbeiter und so viel Umsatz und werden dann mit einer Stimme gehört. Aber das ist Zukunftsmusik noch.
Ich vermute auch noch relativ weite Zukunftsmusik, so zumindest nehme ich die Gespräche wahr, die ich in diese Richtung teilweise dann auch führen kann, führen darf, wenn man sich da mit Verbandsvertretern austauscht. Aber ich glaube, Sie haben recht. Ich will noch mal ganz kurz beim Verband an sich bleiben. Sie haben vorher über die Herausforderungen gesprochen. Es gibt die politischen, es gibt dann, ich sag mal, das Thema Regulatorik, es gibt das Thema Fachkräftemangel. Wo sehen Sie die Hauptaufgabe des Verbandes? Also muss der sich um all diese Themen kümmern? Oder wo sagt man, okay, das ist ganz klar Verbandsaufgabe und das, lieber Unternehmer, weiß ich, dass das ein Thema ist, aber das ist eigentlich deine Hausaufgabe. Oder gibt es aus Ihrer Sicht Prioritäten, die man daraus setzen muss, weil man natürlich auch im Verband ja nur sehr begrenzte Kapazitäten immer hat?
Genau, also ein paar Prioritäten gibt es. Also wir müssen schon sehen, wenn eine neue Regulierung rauskommt, dann gilt da erstmal Prio 1, die Mitglieder erstens darüber informieren, schauen, was macht das für Veränderungen bei den Mitgliedsfirmen und dann natürlich auch dementsprechend das Zurückspiegeln dann, was als Feedback von den Firmen kommt, dann in Richtung Politik. Das ist unsere Grundaufgabe. Wenn wir der nicht nachkommen würden, würde es die Firmen einfach irgendwann nicht mehr geben. So, das ist erstmal das Wichtigste. Es ist aber natürlich gewachsen in den letzten Jahren, dass so, ich sag mal, Randthemen, also Themen, wo wir nicht prioritär immer beschäftigt waren damit, dass wir auch da hilfreich zur Seite stehen. Wir machen das aber dann nicht mehr alles alleine, sondern wir holen uns dann eben Hilfe rein. Dass wir sagen, so bei bestimmten Themen sind wir nicht mehr die ersten Ansprechpartner. Wir lassen aber auch die Firmen nicht allein, sondern holen uns eben Kooperationspartner mit rein. Ich kann mal ein Beispiel nehmen, Thema E-Rechnungen. Ist nicht unser absolutes erstes Thema, wo wir uns damit auskennen. Haben wir uns eben von externen Hilfe dazugeholt, ein Webinar organisiert, dass dann die Mitgliedsunternehmen sich darüber informieren konnten. Thema anwaltliche oder Kanzleiberatung können wir nicht leisten, dürfen wir auch gar nicht leisten. Aber dann gibt es eben eine Kooperation mit einer Anwaltskanzlei, die sich darauf spezialisiert hat, solche Unternehmen zu betreuen. Und wir sagen, wenn eine Mitgliedsfirma Fragen hat, stellen wir da gerne Kontakt her oder lassen uns von denen mal einen Vortrag machen zu bestimmten wichtigen Themen. Insolvenzrecht kann ich jetzt gerade, das ist gerade ein ganz wichtiges Thema auf unserer Jahrestagung gewesen, wo es die meisten Nachfragen gab, weil es eben leider im Kundenkreis aktuell im Zahlungsverkehr doch erheblich stockt. Und wie verhalte ich mich dann als Firma? Da könnten wir als Verband gar nicht so die Hilfe leisten, persönlich, unsere Geschäftsstelle. Wir müssen nur wissen, wer kann das, die Kontakte aufbauen und dann eben schauen, dass die Informationen dann zu den Mitgliedsfirmen laufen.
Noch eine letzte Frage zu dieser Verbandsthematik und dann wollen wir mal ein bisschen auf Ihren Blick auf die Industrie und die Branche kommen. Aber das interessiert mich noch jetzt. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Sie haben die E-Rechnungen genannt. Sie haben, wenn ich das richtig recherchiert habe, ja durchaus Unternehmen sehr unterschiedlicher Größenordnung in ihrer Mitgliedschaft. Und für den einen ist das Thema E-Rechnung gar kein Thema, weil er einfach eine große Finanzabteilung hat und die wissen da Bescheid. Und für den anderen, eher mittelständisch geprägten, ist das schon ein Thema, weil er eben nicht diese riesige Verwaltung hat, die sich um diese Themen kümmert. Da auch nochmal die Frage, wie erkennt man denn, was auch in der Breite der Mitgliedschaft am Ende wirklich Relevanz hat? Weil sie vertreten unterschiedliche Materialfraktionen, das macht es wahrscheinlich manchmal schon schwierig. Und dann haben Sie eine große Bandbreite an Größenordnungen der Unternehmen. Das verkompliziert es ja nochmal zusätzlich. Also ich stelle mir das herausfordernd vor in Ihrer Funktion, sich dann auch zu fragen, okay, wo setze ich jetzt hier den Schwerpunkt? Thema A oder Thema B? Wie machen Sie das?
Das ist genau die große Herausforderung, jeden Tag, immer wieder. Wenn eine E-Mail reinkommt, es kommt da irgendwie eine Änderung, es kommt eine Neuerung, dann das selbst einzusortieren. Für wen unserer Mitglieder ist das wirklich interessant? Für wen vielleicht gar nicht? Wen triggert das überhaupt? Und wo muss man einfach sagen, okay, das hat jetzt Prio 10, lassen wir erstmal liegen, warten mal, bis es da finale Aussagen dazu gibt. Das ist die große Herausforderung, vor der wir jeden Tag stehen. Und wir hoffen natürlich immer, dass wir uns richtig entscheiden und die richtige Entscheidung für unsere Mitglieder treffen. Ich möchte nicht ausschließen, dass das irgendwann mal auch mal nicht ganz funktioniert. Dann müssen wir schnell sein, um das wieder glatt zu bügeln. Aber klar, das ist genau das, wo wir immer wieder davor stehen und was den Reiz natürlich auch des Jobs ausmacht. Wo man sagt, okay, ich weiß nicht, wenn ich morgens den Laptop anmache und Outlook öffne, weiß ich nicht, was kommt jetzt alles rein? Was gibt's an neuen Themen? Und ich weiß nicht mal morgens, mit welchem Thema muss ich mich heute hauptsächlich beschäftigen? Weil oftmals ist es nicht das Thema, womit ich starte am Tag, was ich mir eigentlich vorgenommen habe.
Ich glaube, das Problem kennen viele, nicht nur im Verbandsbereich. Vielen Dank. Wir wollen jetzt den Blick ein bisschen weiten auf die Industrie und die Branche, die Sie vertreten. Ich glaube, man darf sagen, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, die Industrie ist schon in einem großen Transformationsprozess. Es verändert sich ungeheuer viel, nicht zuletzt auch durch das regulatorische Thema, durch die wirtschaftliche Situation, die wir in Deutschland haben, die natürlich auch an der Verpackungsindustrie leider nicht spurlos vorbeigegangen ist. Wenn wir jetzt mal ganz vereinfacht erstmal damit anfangen und sagen, okay, Transformation ist eine Reise, bei Null laufe ich los, 10 ist das Ergebnis. Wenn Sie jetzt auf die Industrie schauen, wo steht denn die Industrie auf der Transformationsreise? Sind wir eher noch am Anfang? Dafür gibt es, glaube ich, auch gewisse Hinweise. Oder sind wir in der Breite? Da gibt es natürlich immer Ausnahmen, das weiß ich. Aber wenn wir jetzt mal auf den Durchschnitt, auf die Breite der Industrie schauen, wo stehen wir denn?
Ich glaube, das ist komplett themenbezogen. Also es gibt Themen, wo wir, glaube ich, noch ganz am Anfang stehen, wo wir wirklich noch ganz viel vor uns haben. Da würde ich irgendwo uns bei... Wir sind kurz nach dem Start erst.
Haben Sie ein, zwei Beispiele?
Ein schönes Beispiel, wo man mal ganz genau hinschauen darf, ist das Thema Green Claims. Also Nachhaltigkeitsaussagen auf bestimmten Verpackungen, wo man sich so Gedanken machen muss, wie ist das alles entstanden? Und da muss man sich immer ein bisschen auch den Kopf machen, wer hat sich das alles ausgedacht? Das waren ja oftmals nicht die Verpackungshersteller, sondern deren Kunden, die dann irgendwas draufgedruckt haben wollten und dann sagen, das ist hier ganz besonders grün, umweltfreundlich und so weiter. Und wo wir dann sagen, so, okay, bisher wurde das alles akzeptiert, zukünftig wird das so nicht mehr akzeptiert. Da sind wir, glaube ich, gerade in der Phase, dass jeder sich gerade mal Gedanken macht, was habe ich denn überhaupt alles drauf auf meinen ganzen verschiedenen Produkten. Bisher war es immer so, der Kunde kam mit einem Thema an und hat gesagt, das will ich draufgedruckt haben. Dann hat man sich das angeguckt und gesagt, ja, okay, lässt sich machen. Lässt sich machen, können wir irgendwie verantworten noch, drucken wir drauf. Und so ist ein riesiger Wust an verschiedenen Label-Auszeichnungen und so weiter da drauf gekommen. Und jetzt gibt es eben Regulatorik, wo man sagt, geht nicht, also sammle ich jetzt erstmal alles. Und da sind wir, glaube ich, gerade an dem Punkt Schritt 1, 2 irgendwo da. Viele machen sich gerade Gedanken, aber die nächsten Schritte werden ja die schwierigeren. In den Kontakt mit dem Kunden gehen, sagen, das wird zukünftig so nicht mehr gehen, weil das müssen wir nachweisen. Oder das geht schon. Wir müssen aber dazu eine Studie machen, wir müssen das offiziell jetzt nachweisen und solche Sachen. Und das sind die Schritte, die wirklich das Schwierige sind. Ja, das ist ein Beispiel, wo wir sagen, okay, da stehen wir noch relativ weit am Anfang, wo wir sagen, okay, da haben wir noch viel vor uns. Andere Punkte, da sind wir schon mittendrin, wo wir sagen, da müssen wir gucken, Recyclingfähigkeit von Verpackung. Da haben wir schon Projekte durchgeführt, Studien durchgeführt. Da sind die Mitgliedsunternehmen auch wirklich auf dem Weg dahin schon. Wir müssen natürlich jetzt schauen, wie werden die neuen Regeln dann am Ende wirklich final aussehen. Aber da haben sich schon sehr, sehr viele, viele Gedanken gemacht auch darum. Und ja, da würde ich sagen, da sind wir mitten auf dem Weg, irgendwo bei 5 oder weiter. Und dann gibt es eben auch Punkte, wo wir schon so weit sind, dass wir sagen, das können wir, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Gewisse andere regulatorische Vorgaben. Sachen, die wir einfach schon immer machen müssen, Thema Lebensmittelsicherheit und solche Sachen. Gibt es natürlich auch immer wieder Transformationsprozesse, nur da starten wir eben nicht bei Null, sondern da starten wir mit dem Know-how, was wir haben, da starten wir eben schon bei 5, weil viele Firmen schon so weit voran waren, dass sie eben nicht mehr bei Null starten mussten.
Ist Ihr Eindruck, dass die Industrie getrieben ist? Oder dass die Industrie Treiber ist? Das ist ja immer die Frage, wie gehe ich an Veränderung heran, an Transformation? Ich glaube, die PPWR, die regulatorischen Rahmenbedingungen, EU-Entwaldungsverordnung, auch wenn es jetzt geschoben wird. Aber da habe ich den Eindruck, da ist die Verpackungsindustrie eher getrieben. Ist das nur im Bereich der Regulatorik so? Oder stellen Sie fest, dass eigentlich die Verpackungsindustrie an sich schon auch ein sehr aktiver Treiber für Veränderung ist? Weil meine Beobachtung, stark mittelständische Struktur, da sind Beharrungskräfte vielleicht manchmal auch stärker ausgeprägt. Aber ich weiß nicht, ob Sie das aus Verbandssicht ähnlich sehen oder wie Sie es wahrnehmen.
Also ich glaube, beim Thema Bürokratie und beziehungsweise Regulatorik ganz klar getriebener. Also das ist wirklich etwas, wo wir einfach sagen müssen, das lässt sich auch gar nicht mehr anders drehen. Ich nehme da immer wieder das Beispiel von meinem Vorgänger, der gesagt hat, vor 8 Jahren, als er da aufgehört hat, ja, früher war das alles einfacher. Da haben wir schön seriell alles hintereinander abgearbeitet. Da kam eine neue Regulatorik raus, ein neues Gesetz, eine neue Verordnung. Die haben wir dann erstmal von vorn bis hinten durchgearbeitet. Dann wurde die in Kraft gesetzt, alle haben die umgesetzt und dann wurde das nächste Gesetz begonnen. Und das war alles irgendwie handelbar und so hat man das gut umsetzen können. Heute sind wir ein bisschen Jongleur von 6, 7 verschiedenen Gesetzen, Verordnungen, sonstigen Beschränkungen, die wir alle gleichzeitig in der Luft halten müssen und alle müssen sich irgendwie daran orientieren. Das ist heute einfach schwieriger und da kann man nur getriebener sein. Das kriegen wir sonst gar nicht hin. In Bezug auf Innovationsfähigkeit, in Bezug auf wir würden gerne mehr machen, wir würden gerne bestimmte Sachen umsetzen, wo wir wissen, dass es besser ist, sind unsere Firmen, glaube ich, eher Treiber und stoßen auch manchmal an Grenzen. Da ist dann manchmal auch der Kunde der Bremser, der dann sagt, so, naja, aber das hat doch immer schon funktioniert. So, das hat alles geklappt und warum behalten wir das nicht bei? Natürlich ist das schwierig, dem Endkonsumenten zu sagen, dass eine Verpackung sich jetzt gerade ändert. wir Verpackungshersteller haben vielleicht eine tolle Idee, wie wir das ändern und dadurch bessere Werte überall haben. Aber ob der Endkonsument das tatsächlich gutiert und sagt, ja, ich kaufe das Produkt weiter, oder ob der Endkonsument sagt, nee, das hat sich verändert, dann hat sich doch bestimmt auch an dem Produkt drin was geändert. Da muss, glaube ich, jeder Verbraucher auch sich selbst mal an die Nase fassen und sagen, wenn ich in den Supermarkt gehe, ein Produkt anschaue und das hat sich seit nach 10, 15 Jahren jetzt plötzlich im Design geändert, im Produktdesign von der Verpackung, da kommt, glaube ich, jedem, der das kurze Bauchkrummeln und sagen, ist denn das, was da drin ist, jetzt auch anders? Schmeckt das noch? Ist das noch okay? Und vielleicht ist man dann auch mal kurz abgeschreckt. Und genau das, davor haben die meisten dann eben Angst, dass das passiert. Und deswegen bleibt man lieber beim altbewährten Design und lässt es so. Und das ist dann unsere Aufgabe, eben dann der Treiber zu sein, zu sagen, nein, macht es doch, nehmt es als Chance, werbt dafür, dass ihr jetzt das anders macht. Und ja.
Spannend. Wenn man mal bei dem Thema Verpackung bleibt, in der öffentlichen Diskussion, die ja häufig rein schwarz-weiß ist, wird das Thema Verpackung ja häufig, ich sag mal, in ein etwas negativeres Licht gerückt. Ja, Verpackung gleich Abfall, ganz vereinfacht gesagt. Auch hier gibt Ausnahmen, aber prinzipiell hat die Verpackung da ein in Anführungsstrichen negatives Image. Und die ganzen positiven Themen wie, ich sag mal, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, von Lebensmittelabfällen, Hygiene, all diese Themen fallen ja ein bisschen hinten runter oder kommen nach meiner Einschätzung in der einen oder anderen Betrachtung vielleicht auch ein bisschen zu kurz. Wo sehen Sie da die Rolle des Verbands oder auch in Abgrenzung zu den Mitgliedsunternehmen, um das Image Verpackung insgesamt auch in ein etwas differenzierteres Licht zu rücken, als das heute häufig der Fall ist?
Wir müssen selbstkritisch erstmal sein. Was haben wir denn in der Vergangenheit gemacht? Wir waren vielleicht auch ein bisschen träge in der Hinsicht, dass wir gesagt haben, es läuft ja, es funktioniert. Wir machen wenig Öffentlichkeitsarbeit, wir machen wenig Aufklärungsarbeit. Was ist die Notwendigkeit von Verpackung und so weiter? Wir waren einfach grundsätzlich nicht dafür aufgestellt, sowas zu machen. Die Selbstkritik muss einfach sein bei allen unseren Verbänden. Ich glaube, mittlerweile hat das jeder Verband verstanden. Mittlerweile macht fast jeder Verband in irgendeiner Weise Öffentlichkeitsarbeit. Aber wir laufen dem Ganzen dann ein bisschen hinterher. Und natürlich, das Auffälligste an einer Verpackung ist, wenn das End of Life, also das, wie es am Ende eben landet, wenn das nicht funktioniert. Auch wenn es nur wenige Prozent sind vom End of Life, die nicht funktionieren, das fällt auf. Und wenn eine Verpackung funktioniert, dann fallen die anderen Punkte während der Benutzung der Verpackung eben gar nicht auf. Wenn mein Produkt, wenn mein Lebensmittel da drin lange haltbar ist, dann ist das toll. Das schreibe ich aber nicht der Verpackung zu, sondern das ist einfach so. Wenn eine Verpackung sich gut aufreißen lässt, dann schreibe ich das nicht der Verpackung zu, sondern sage, so soll es sein. Und das ist eben das große Problem. Dinge, die absolut selbstverständlich sind für den Verbraucher, die fallen nicht auf. Nur dann, wenn etwas nicht funktioniert, die Verpackung lässt sich blöd öffnen, reißt auseinander, wenn ich sie öffne. Irgendeine Papierverpackung weicht durch, reißt schnell. Oder eben das Thema Littering, jemand schmeißt eine Verpackung in die Umwelt, dann fällt das auf. Und das ist eben unser Hauptproblem. Ich glaube, Journalisten kennen das auch ganz gut. Negative Nachrichten lassen sich immer besser verkaufen als positive. Und vor dem Problem stehen wir natürlich auch. Unsere guten Eigenschaften, die wir haben, die lassen sich so schwer verkaufen und fallen so wenig auf. Unsere Aufgabe ist es eben, trotzdem das immer wieder voranzustellen, dem Verbraucher, aber auch unseren direkten Kunden, den Abfüllern, immer wieder klarzumachen, wofür sind wir denn eigentlich gut? Was sind unsere großen Vorteile? Warum ist es notwendig, Verpackungen zu haben? Was sind unsere großen Vorteile auch gegenüber denjenigen, die sagen, wir brauchen weniger Verpackung oder weniger Verpackung braucht die Welt? Was wäre dann der große Nachteil, wenn das so passieren würde? Das ist unsere Aufgabe, das an die einmal natürlich Entscheidungsträger, aber auch an den Endverbraucher ranzutragen. Und das ist schwer.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist nicht nur deswegen schwer, weil der Mensch immer die eine negative Sache im Gedächtnis behält und die 10 guten als Selbstverständlichkeit ansieht, sondern weil sich natürlich auch das
Konsumverhalten von Informationen verändert. Reißerische Headline, Sie haben es angerissen, dann lese ich noch den ersten Absatz und dann ist aber meistens Schluss und dann geht es zur nächsten Neuigkeit. Passen Sie im Verband Ihre Kommunikationsarbeit in irgendeiner Form an oder planen Sie das zu tun, vielleicht auch andere Kanäle bespielen, um da insgesamt dem entgegenzuwirken und diese, ich sag mal, als selbstverständlich angenommenen Aspekte von Verpackung noch stärker in die Sichtbarkeit zu bringen?
Teils, teils, muss man offen ganz sagen. Was wir natürlich gemacht haben, ist, wir haben früher mal extrem konservative Öffentlichkeitsarbeit gemacht, so wenig wie möglich. Wenn, dann haben wir ein paar Zahlen rausgegeben, wie geht's uns gerade. Aber alles, was in irgendeiner Weise konfrontativ sein könnte, haben wir eigentlich gelassen. Wir haben gesagt, na, wir ecken lieber nicht an, besser wir schweben unterm Radar, dann ist alles gut. Das funktioniert heute nicht mehr. Das funktioniert weder beim Endverbraucher noch bei Politikern noch in irgendeiner Weise bei irgendjemandem. Das heißt, wir müssen schon manchmal auch plakative Äußerungen tätigen. Das tun wir, indem wir uns eben ganz gerne an Statements beteiligen und vielleicht auch mal die eine oder andere Überschrift ein bisschen provokativer wählen. Wobei wir immer noch sagen müssen, es bleibt trotzdem bei einer, ich glaube, für Werbeagenturen sehr konservativen Ansatz an der Stelle. Das Thema andere Kanäle wird immer wieder diskutiert. Wir selbst beteiligen uns noch nicht am Thema Instagram, TikTok und so weiter, weil wir tatsächlich uns als zu sehr nischig betrachten, wo wir sagen, da können wir kaum einen Gewinn dabei haben. Es ist so extrem kurzlebig, wir sind eine kleine Nische des Ganzen. Ob wir da gehört werden, ist immer noch so die große Frage. Es gab ein paar Testmöglichkeiten. Ich weiß, ein paar Verbände haben das mal versucht aufzutreten. Aber es ist natürlich auch extrem kostenintensiv, dort eine Reichweite zu erreichen, wo man sagt, da macht es jetzt auch wirklich Sinn, das Ganze hinzukriegen. Und ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wir müssen das natürlich jedes Jahr, müssen wir da uns die Karten legen. Macht es vielleicht doch Sinn, dort aktiv zu werden? Wenn ja, wer und wie? Das ist das nächste Problem. Selbst wenn man jetzt entscheidet, wir wollen auf Social Media stärker aktiv werden, dann müssen wir uns erstmal die Karten legen. Ja, wie denn? Also was könnte denn dem Verbraucher interessieren? Ich kann dem Verbraucher ganz toll die riesigen Vorteile von Verpackungen aufzählen, aber in der klassischen Erzählweise, wie wir es bisher machen, klappt das nicht. Das muss ganz anders dann ablaufen.
Zumal, aber vielleicht täuscht mein Eindruck auch, mein Eindruck ist häufig, dass der Wunschempfänger von Informationen von Verbandsebene weniger der, in Anführungsstrichen, Konsument ist, als vielmehr die Politik. Was ja auch nachvollziehbar ist. Aber bestätigen Sie jetzt für Ihre Verbände, wenn ich es so sagen darf, diese These und erleben Sie da ein Shift, also wird der Konsument in der Ansprache des Verbands wichtiger oder ist einfach meine Wahrnehmung falsch und er war schon immer wichtig?
Er hätte schon immer wichtig sein müssen. Drehen wir es so rum. Also es ist wirklich so, natürlich müsste der Endkonsument auch in unserem Fokus stehen. Nur sind wir mal ehrlich, so riesig sind wir nicht als Verbände. Man bräuchte da ein Werbebudget, was, glaube ich, unser Gesamtbudget von unseren Verbänden sogar sprengen würde, um eine relevante Reichweite beim Endkonsumenten hinzubekommen. Und man dann sagt, okay, hier würden wir wirklich einen in der gesamten Menge etwas hinbekommen. Ich nehme mal ein schönes Beispiel von der Initiative Mülltrennung wirkt, von den dualen Systemen. Früher gab es mal ein Monopol beim Thema Verpackungslizenzierung und Entsorgung. Damals wurde das Thema grüner Punkt so ganz, ganz groß gemacht. Und jeder kannte es. Weil natürlich auch das Werbebudget des damaligen dualen Systems Deutschland extrem hoch war dafür. Die haben das Ding nach vorne gebracht. Jeder Mensch wusste, grüner Punkt, das muss dann in den gelben Sack. Und irgendwie wusste jeder, wie Mülltrennung funktioniert. Dann gab es die Auflösung des Monopols. Die dualen Systeme sind in Konkurrenz getreten. Die Öffentlichkeitsarbeit ging nach unten. Und jedes einzelne duale System hätte eigentlich dann Geld in die Hand nehmen müssen, um dem Verbraucher wieder oder immer wieder klarzumachen, wie funktioniert Mülltrennung. Aber die hatten als einzelne Firmen gar nicht mehr die Budgets, um das hinzubekommen. Jetzt gibt es das wieder, durch die Initiative Mülltrennung wirkt. Das funktioniert auch, aber das wird wieder sehr lange dauern, um den Endkonsumenten da bis dahin wieder zu bringen, wo wir mal standen. Und daran sieht man, und das Werbebudget ist deutlich, deutlich höher als unser Gesamtbudget von unseren Verbänden, die wir haben. Von daher, ja, es wird schwierig. Es müsste natürlich der Endkonsument getriggert werden, aber das schaffen wir aktuell noch nicht.
Ja, ist eine ganz spannende Diskussion. Da fehlt uns jetzt die Zeit, die zu vertiefen. Aber ich stelle jetzt im persönlichen Bekannten- und Freundeskreis einfach fest, selbst die innovativste Verpackungslösung, die der Hersteller sich überlegt, bringt am Ende nichts, wenn der Konsument es ins falsche Loch wirft, so möchte ich mal sagen. Mein wirklich liebstes Beispiel ist der Becher Frischkäse oder Joghurt mit der Pappbanderole außen drumherum. Da steht überall drauf, das muss getrennt werden. Wenn man das trennt, lässt sich das ganz hervorragend auch in den Kreislauf zurückführen. Und irgendwo habe ich mal eine Zahl gehört, wie viele Menschen überhaupt die Pappbanderole wegmachen. Und ich glaube, es waren unter 20%. Der Rest schmeißt es dann entweder in den einen oder in den anderen Korb. Auf jeden Fall nicht richtig. Von dem her, ich glaube, diese Konsumenten in Anführungsstrichen Erziehung ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Deswegen teile ich Ihre Einschätzung und glaube auch, dass die Verbände im Rahmen ihrer Möglichkeiten dort vielleicht auch nochmal einen stärkeren Schwerpunkt setzen müssen. Weil, wie gesagt, die beste Verpackungslösung und innovativste und nachhaltigste Verpackungslösung bringt natürlich nichts, wenn der Konsument sie dann in die falsche Tonne wirft oder im schlimmsten Fall gar nicht auseinanderreißt oder solche Themen. Ja. Wenn wir jetzt versuchen, langsam auch ein Stück weit zum Ende des Gesprächs zu kommen, weil die Zeit vergeht wie im Flug. Wir sind schon bei über 40 Minuten, Herr Unger. Was würden Sie sich denn wünschen, was sich in der Industrie in den nächsten 5 Jahren ändert? Also man muss da immer vorsichtig sein in Ihrer Funktion, das ist mir klar, aber Sie hätten jetzt die Gelegenheit, Wünsche an die Industrie zu äußern, die Sie vertreten, wo Sie sagen, Mensch, wenn die Industrie sich hier ein bisschen bewegen würde, dann würde es auch uns als Verband das Leben vielleicht ein bisschen leichter machen. Haben Sie Wünsche an die Industrie oder anders gefragt, haben Sie Wünsche, die Sie an dieser Stelle äußern wollen?
Wünsche an die Industrie. Wir haben ganz viele Wünsche an die Politik und Bürokratie.
Auch aber da dürfen Sie welche äußern.
Das ist viel, viel einfacher tatsächlich, weil die Wünsche an die Industrie, die äußere ich jedes Mal wieder auf Mitgliederversammlungen. Natürlich, werdet aktiver, redet mit uns, sagt uns eure Wünsche. Was braucht ihr von uns als Verband? Die sind derart in einem Tagesgeschäft drin, dass manchmal es so ein bisschen untergeht. Wir haben da ja noch einen Verband, der uns auch helfen kann. Manchmal ist man betriebsblind. Man arbeitet und regt sich über bestimmte Sachen auf, ohne dann daran zu denken, da gibt es noch einen Verband, der vielleicht auch eine Lösung weiß oder der vielleicht schneller weiterhelfen kann. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Wunsch in unserer Industrie. Denkt daran, ihr habt einen Verband, wendet euch an uns und dann können wir da versuchen, Lösungen zu finden. Der Wunsch an die Politik, ich glaube, da spreche ich allen in der Industrie aus der Seele, wenn ich sage.
Und nicht nur aus der Verpackungsindustrie.
Exakt, wenn ich sage Bürokratieabbau, Bürokratieabbau, Bürokratieabbau. Also wirklich das, was wir in den letzten Jahren, und ich rede nicht nur von den letzten 2, 3, 4 Jahren, sondern auch noch viel länger, was wir da jetzt aufgebaut haben, weil es uns teilweise eben auch ein bisschen zu gut ging, weil wir gesagt haben, naja, wir brauchen jetzt nicht irgendwie alte Bürokratie wegnehmen, bevor wir neue aufbauen, sondern wir machen extra mehr, dass wir da tatsächlich mal realistischer werden und sagen, brauchen wir bestimmte Sachen eigentlich? Ist das wirklich ein relevantes Problem? Haben wir eine relevante Entwaldung in Deutschland oder an angrenzenden Ländern? Ich rede nicht von bestimmten Ländern, wo es wirklich ein Problem ist, aber es gibt einfach, wenn ich heute in Deutschland in einem Naturschutzgebiet einen Baum fällen möchte und der dann auch noch in eine Papierfabrik vielleicht gebracht werden würde, hätte ich wahrscheinlich direkt gleich eine Bürgerinitiative gegen mich dastehen. Das heißt, das Thema Entwaldung in Deutschland ist eigentlich kein Thema. Oder das Thema Littering von bestimmten Produkten. Ich gehe da meistens auf Beispiele dann ein, wo ich mir sage, ja, es gibt jetzt eine Behörde, die da versucht, 430 Millionen Euro einzusammeln bei Verpackungsherstellern, die Verpackungen mit Kunststoff einsetzen. Und dann habe ich mal irgendwann die ketzerische Frage gestellt, was macht ihr eigentlich mit den 430 Millionen? Und dann wird gesagt von Bundesregierungsseite aus, ja, das dürfen wir nicht vorgeben. Das müssen die Kommunen selbst entscheiden. Und ich so, ja, aber wie wäre es denn, wenn wir von den 430 Millionen auch wirklich mal die Hälfte nehmen und diejenigen, die das Zeug in die Landschaft werfen, sanktionieren? Das heißt aber auch, dass wir draußen jemand haben müssen, der rumläuft und dann tatsächlich so eine Sanktion auch ausspricht. Ich kann das Wegwerfen und von einem Zigarettenstummel mit 1.000 Euro Strafe belegen. Wenn das nie sanktioniert wird, nützt mir der Strafenkatalog nichts. Und da würde ich mir tatsächlich eben von der Politik wünschen, entweder eben solche rein bürokratielastigen Sachen, die nur damit zu tun hat, irgendwie Geld von linke Tasche in rechte Tasche zu schieben, wegzulassen. Oder, wenn es denn wirklich sein muss, dann es so sinnvoll wie möglich zu machen, so wenig Aufwand wie möglich, so das typische 80-20. Mit so wenig wie möglich Aufwand 80% des Problems zu lösen und die restlichen 20%, die werde ich auch mit noch viel mehr Bürokratie höchstwahrscheinlich nicht lösen, aber diese mehr Bürokratie, die dann zusätzlich kommt, die lähmen die gesamte Industrie.
Vielen Dank. Ich unterstreiche das, glaube auch, dass das richtig ist und ich glaube gerade die Feststellung, dass wir kein Regelungsdefizit, sondern ein Vollzugsdefizit haben, ist eine, die man nicht oft genug wiederholen kann. Ich glaube, es mangelt nicht an klugen Gesetzen, es mangelt nur ganz häufig an einer konsequenten Umsetzung dessen, was der Gesetzgeber da richtigerweise geregelt hat. Vielen Dank, Herr Unger. Das war ein wirklich sehr, sehr informatives und spannendes Gespräch, auch kurzweilig, wirklich toll. Ich habe ein paar Themen für mich auch als besonders prägend mitgenommen. Wir haben gesprochen über Konsolidierung, Konzentration in der Verbandsarbeit. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wo sind eigentlich Prioritäten der Verbandsarbeit und wie erkenne ich die? Eine Aufgabe, die Sie jeden Morgen vor Herausforderungen stellt, wie ich gehört habe. Toll auch, dass Sie durchaus eine selbstkritische Betrachtung haben, was die Arbeit von Verbänden in der Vergangenheit angeht. Das, glaube ich, findet man auch nicht überall. Und ich finde, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Basis, um sich dann auch als Verband entsprechend weiterentwickeln zu können. Und dann haben wir ausführlich auch über das Thema Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit gesprochen und die Frage, wer sind die Empfänger und was kann ich mit den begrenzten Möglichkeiten und Mitteln, die ich als Verband habe, tun. Vielen, vielen Dank, Herr Unger und liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass auch Sie die ein oder andere gute Anregung, den ein oder anderen guten Impuls aus dieser Folge mitnehmen konnten. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie Inside Packaging gerne und empfehlen Sie den Podcast weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, auf den gängigen Plattformen freue ich mich. Wenn Sie Anregungen, Themen oder Gastvorschläge haben, schreiben Sie mir gerne eine Nachricht. Entweder über meine Website www.inside-packaging.de, auf LinkedIn oder klassisch per E-Mail an thomas@inside-packaging.de. Und wenn Sie Herrn Unger noch nicht persönlich kennen oder noch nicht mit ihm verbunden sind, empfehle ich Ihnen, dies zügig zu ändern. Auch ihn finden Sie auf LinkedIn. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch und Ihr Zuhören und sage bis zur nächsten Folge von Inside Packaging. Denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr ist als eine ansprechende Hülle.